Grüß Gott, liebe Zuhörer. Willkommen zur Talk- und Musiksendung aus dem Münchner Radio Horeb Studio mit einem Thema, das uns immer wieder umtreibt, nämlich die Liebe. Haben Sie es im Blick? In genau 2 Wochen ist Valentinstag, der Tag der Verliebten. Liebe Zuhörer, wie nehmen Sie denn das wahr? Nichts wird so viel beschrieben und umsungen wie die Liebe zwischen Mann und Frau. Wir Menschen, wir sehnen uns nach inniger Beziehung und inniger Liebe. Es wird viel Zeit und Geld hineingesteckt, sich für das andere Geschlecht herauszuputzen. Und haben wir dann den oder die Richtige gefunden, sind wir bereit, über die Maße zu geben, also auch zu lieben. Ja, und dann brauchen wir immer wieder Anregungen, wie wir die Liebe aufrechterhalten können. Und es uns nicht so ergeht wie unzähligen Paaren um uns herum, die sich immer wieder trennen, weil die Liebe erloschen ist, weil es unüberwindbare Differenzen auch gibt. Ja, und das genau will die Marriage Week, die Woche für Ehepaare und Verliebte. Sie stellt das Abenteuer einer gelingenden Beziehung in den Mittelpunkt einer landesweiten Themenwoche. Höhepunkt ist dann der Valentinstag am 14. Februar, also genau in 2 Wochen. Heute haben wir das Ehepaar Wolfgang und Anita Meyer zu Gast. Sie sind seit 2008 im Münchner Organisationsteam der Marriage Week mit dabei. Eheerfahrungen bringen sie mit. Sie sind über 20 Jahre verheiratet und sie beraten und begleiten seit mehr als 10 Jahren Paare. Sie sitzen mir heute gegenüber hier im Münchner Radio Horeb Studio und ich grüße ganz herzlich Wolfgang und Anita Meyer.
Grüß Gott.
Hallo, grüß Gott.
Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Herr Meyer, Sie sind Polizeibeamter und Sie arbeiten bei Bayerischen Landeskriminalamt. Wie kommt ein Mann wie Sie zur Ehearbeit und auch zur Marriage Week?
Ja, eine ganz gute Frage, denn als Mann und ich denke gerade insbesondere als Polizeibeamter heißt es immer gut drauf sein, cool sein, stark sein, die Dinge im Griff haben. Aber ich bin jetzt mittlerweile 53 Jahre alt und habe schon viele Erfahrungen gemacht und habe auch die Erfahrung machen dürfen oder müssen, dass man doch in Situationen gerät, wo man die Dinge nicht mehr alle im Griff hat. Das war auch zu einem Zeitpunkt unserer Ehe so, wo ich mit meinem Latein am Ende war, wo wir dachten, wie soll es jetzt noch weitergehen? Wir hatten eine große Krise. Und dann kommt ein Schritt, der für Männer auch nicht einfach ist, nämlich sich Hilfe zu suchen, irgendwo anzuerkennen, Mensch, jetzt bräuchte ich Unterstützung. Das ist uns damals gelungen und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und wenn man gute Erfahrungen macht, das möchte man natürlich weitergeben, anderen Ehepaaren auch mitteilen. Und so kam wieder zu uns, auch in der Ehearbeit zu engagieren.
Und von Paaren, die durch Krisen gegangen sind, gerade auch wenn der Mann bei der Ehearbeit mitmacht, da kann man nur von profitieren. Und das, denke ich, werden wir jetzt auch hier in der nächsten Stunde von Ihren Erfahrungen profitieren, wenn wir darüber sprechen, dass Partnerschaften durch Phasen geht. Partnerschaft leben durch die Phasen des Lebens, so haben wir die Sendung auch überschrieben. Frau Meyer, Sie sind heute in der Forschung tätig, Sie sind also berufstätig. Was man vielleicht noch sagen muss, ist, dass Sie beide Eltern sind von 4 Kindern. Im Alter von 17 bis 25 Jahren sind die Kinder heute. Und Sie hatten eine Kinderphase, aber während der Kinderphase haben Sie beschlossen, ein Studium zu absolvieren. Wie haben Sie denn das geschafft?
Also zunächst mal habe ich es natürlich nicht alleine geschafft. Das heißt, wir haben uns als Familie zusammengesetzt. Der Jüngste war damals 7, der Älteste 16 und haben beratschlagt, ob das denn gehen kann und wie das gehen kann. Und natürlich haben wir damals überhaupt noch nicht absehen können, was das bedeutet, wenn die Mama jetzt eben nicht mehr den ganzen Tag zu Hause ist, alles managt, nicht mehr jeden Tag das Essen auf dem Tisch steht und vor allen Dingen auch, was das für uns als Paar bedeutet an Veränderungen. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht und ich finde, das Spannende in diesem Leben ist gerade, dass wir oft nicht wissen, was auf uns zukommt und dann loszumarschieren. Und im Nachhinein muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar für meinen Mann und auch für meine Familie, aber letztlich auch wirklich für Gott, der uns immer wieder auch Mut gegeben hat, dran zu bleiben, vorwärts zu gehen, uns zu stärken. Und es waren insgesamt also das gesamte Studium, der gesamte Weg waren dann schlussendlich 7 Jahre und das war schon eine lange Zeit.
Und Sie sagen auch, dass Gott als Wegbegleiter Ihnen da wichtig war. Das heißt also, Sie sind auch religiös eingebunden in einer Glaubensgemeinschaft in der katholischen Kirche. Sie waren aber auch jahrelang in der evangelischen Freikirche eingebunden. Wir sind jetzt an einem Punkt auch im Gespräch, was vielleicht die einen oder anderen schon kennen und sagen, ja, das Stresssituationen in meiner Ehe, in meiner Beziehung, das ist mir bekannt. Man kann viele Paare aufzählen, die es nicht geschafft haben. Vielleicht gehören Sie, liebe Hörer, liebe Hörerin, auch dazu, dass Sie sagen, nein, meine Beziehung hat eine Stresssituation nicht überlebt. Herr Mayer, wie sind denn jetzt so Ihre Erfahrungen? Was sind so häufige Trennungsgründe oder Momente, wo ein Paar oder einer von beiden sagt, nee, so geht es jetzt nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr?
Also wenn ich so auf unsere Geschichte zurückschaue, dann denke ich, der erste Punkt, der ganz wichtig ist, dass man erkennt, die Probleme, die wir haben, sind eigentlich Probleme, die alle haben. Ich habe damals immer gedacht, wenn andere Menschen wüssten, was wir für Probleme haben, da würden sie drüber lachen oder das würden sie nicht ernst nehmen. Und wir haben uns damals Hilfe gesucht, haben andere Ehepaare angesprochen und das Befreiende für mich war, als gesagt worden ist, ja, das kennen wir. Das ist etwas ganz Normales. Vor allen Dingen, dass Konflikte normal sind. Und das war für mich so befreiend und ich denke, das ist schon mal ein Grund, warum heute viele Ehepaare sich trennen, weil man denkt, ja, diese Probleme, die man in der Beziehung hat, das sind nur Probleme, die einen selbst betreffen, die andere Menschen nicht haben. Und dann eben diesen Mut zu haben, aus seiner eigenen Ehe herauszukommen und sich anderen Menschen anzuvertrauen, das ist doch ein ganz, ganz großer Schritt. Und ich denke, das ist wahrscheinlich für viele ein ganz großes Hindernis. Wir haben jetzt erst neulich wieder erleben müssen, dass ein Ehepaar sich getrennt hat, wo wir völlig überrascht waren, weil es überhaupt nicht nach außen sichtbar war, dass sie Probleme haben. Und wenn man dann mal sich anderen Ehepaaren anvertraut, dann stellt man fest, die Probleme sind immer dieselben in einer Beziehung. Es geht immer um die Kommunikation, weil wir als Mann und Frau so unterschiedlich sind. Es geht immer darum, wie bewältigen wir unsere Konflikte. Und es geht um den Bereich der Sexualität. Das sind so die Kernbereiche. Aber das ist etwas, wie gesagt, das ist in einer Beziehung ganz normal. Und da gibt es sehr, sehr gute Werkzeugkoffer, sagen wir, um damit umzugehen. Aber oftmals ist dann für Ehepaare keine Perspektive da, eben sich anzuvertrauen oder auch diese Werkzeugkoffer zu benutzen, was ja auch Arbeit bedeutet. Und dann ja ist manchmal der bequemste und einfachste Weg oder vielleicht nicht der einfachste oder bequemste, sondern der Weg, der einzige, wo man einen Ausweg sieht, die Trennung. Und das ist etwas, wo wir ermutigen möchten, immer wieder aufgrund unserer eigenen Erfahrung. Es gibt so viel Hilfe, aber dazu muss man erstmal bereit sein, Hilfe anzunehmen.
Bevor ich die Frage jetzt auch nochmal an Sie richte, Frau Mayer, woran Beziehungen Ihrer Meinung nach häufig doch in die Brüche gehen, Herr Mayer, möchte ich doch nochmal dranbleiben an dem Werkzeugkoffer, der vielleicht doch ausgepackt werden muss, dass es eben auch Strategien zur Konfliktbewältigung geht. Denn viele denken ja, Frauen oder auch Männer, ach, das schaffe ich alleine. Nein, Hilfe möchte ich nicht, brauche ich nicht. Und es scheint wie eine, manchmal für manche Paare eine unüberwindbare Hürde zu sein, Hilfe anzunehmen. Also sich auch mal beraten zu lassen oder mal offen mit einem anderen Ehepaar, wo man vielleicht denkt, die sind klasse, aber die haben dann wahrscheinlich auch erzählen, wie sie eben sagten, ne, haben wir auch.
Ja, ich denke, der Punkt ist der, zu begreifen oder zu erkennen, dass das, was man erlebt, normal ist. Konflikte sind normal, Probleme in der Kommunikation sind normal. Ich denke, das hilft, diese große Hürde abzubauen. Wenn ich weiß, das, was wir erleben in unserer Beziehung, das erleben auch andere Ehepaare, das erleichtert es auch, dann Hilfe anzunehmen. Das ist, glaube ich, der Punkt.
Doch oftmals sind Konflikte sehr mit Schmerz beladen und Verletzungen, die gegenseitig stattgefunden haben, wo man das Gefühl hat, das ist nicht überwindbar. Frau Mayer, wie würden Sie die Frage beantworten aus Sicht einer Frau? Woran scheitern heute häufig Beziehungen und auch ja Ehen?
Also ich würde natürlich grundsätzlich dem zustimmen, was mein Mann schon gesagt hat. Aber dann, denke ich, müssen wir auch einen Blick in unsere Gesellschaft werfen. Also mir hat es total gut gefallen, wie positiv Sie angefangen haben, jetzt auch über ihn zu reden. Und wenn wir manchmal in die Medien schauen, dann haben wir das Gefühl, er ist eigentlich ein Auslaufmodell. Und nun haben Sie ja richtig gesagt, ich bin ja in der Forschung beschäftigt. Das heißt, ich schaue mir auch immer ganz genau Studien und Zahlen an. Und da gibt es ja Familienreporte und Familienberichte. Und was in den Medien eben nicht gesagt wird, ist, dass der überwiegende Teil der Menschen in Paarbeziehungen tatsächlich immer noch verheiratet sind. Und die Gelegenheit möchte ich einfach auch nutzen, den Ehepaaren da draußen zu sagen, wir sind immer noch in der Mehrheit und es ist einfach nicht wahr, dass Ehe ein Auslaufmodell ist. Und dann scheint es manchmal so zu sein, so ein Zeitgeist, der es uns so leicht macht, wegzugehen oder es ist nicht mehr so en vogue, verbindlich zu leben. Und für mich ist auch ein ganz wichtiger Punkt, einfach wenn ich ein Versprechen gegeben habe, dann gebe ich dieses Versprechen oder diesen Vertrag, den ich geschlossen habe, also den Ehebund, ich verspreche meinem Mann, ich bleibe mit dir zusammen oder ich bemühe mich zumindest so viel an mir liegt, mit dir zusammen zu bleiben. Das gebe ich für die schlechten Zeiten, sage ich immer. In den guten Zeiten, wenn ich verliebt bin in die blauen Augen meines Mannes, dann brauche ich kein Versprechen. Dann brauche ich keine Erinnerung daran. Diesen Bund, dieses Versprechen habe ich tatsächlich gegeben für die schlechten Zeiten. Und ich denke, wir machen es uns heute zu leicht. Also meine Gründe, die ich gern noch ergänzen würde, wären Gründe, warum Paare sich trennen. Die liegen auch darin, dass uns vorgemacht wird, dass das nicht mehr in sei, nicht mehr praktikabel sei, wir würden alle viel zu alt.
Oder auch so dieser Satz, auch so was Resignatives, ach, das bringt doch sicherlich alles gar nichts. Herr Mayer.
Ja, ich möchte da noch was zu ergänzen, jetzt aus der Sicht eines Mannes, weil wir immer wieder erleben, auch wenn uns Ehepaare aufsuchen und um Rat und Hilfe bitten, dass es oftmals die Frauen sind, die die Initiative ergreifen und dass es gerade den Männern schwerfällt, Hilfe anzunehmen. Ich kann da jetzt nur mal von mir selbst sprechen, möchte es auch nicht unbedingt so Schubladen für alle Männer aufmachen. Ich denke, es gibt da schon unterschiedliche Männer. Aber oftmals ist es so, dass wir am Anfang einer Beziehung, wir Männer, alles investieren, also alle Potenziale, die wir haben, um unsere Frau zu gewinnen. Und um sie dann eben vor den Ehe, vor den Altar zu führen und dann zu heiraten. Und dann passiert es manchmal dann, wenn wir diesen Bund geschlossen haben, wir sind jetzt verheiratet, dass wir dann in unsere, sagen wir, Kraft und Intensität auf andere Gebiete wieder verlegen, weil meine Frau ist mir jetzt sicher. Sie ist mir sicher versprochen und ich habe sie praktisch erobert und das ist ja auch noch besiegelt. Und da denke ich, da fehlt uns Männern manchmal so das Bewusstsein, Ehe ist auch Arbeit. Also Ehe funktioniert nicht von selber. Und gerade wir Männer, wir sind ja eigentlich so zielorientiert, dass wir sagen, also wo möchte ich etwas erreichen, darin investiere ich. Und wenn ich daran denke, wie oft wir unser Auto in die Inspektion bringen, zum TÜV fahren, wie viel Fortbildung wir in der Arbeit in Anspruch nehmen, um uns weiterzubilden. Aber dann auf der anderen Seite, wo wir denken, ja gut, was ist mit unserer Ehe? Ich meine, das Auto, das wird irgendwann mal auf den Schrottplatz gefahren. Meine Arbeit wird irgendwann ein Ende finden, spätestens mit meiner Pensionierung. Aber meine Frau und ich, wir sind ein Leben lang zusammen. Und da dieses Bewusstsein zu haben, auch als Mann, auch das ist ein Bereich, da lohnt es sich zu investieren. Weil wenn all die Dinge, die mir vielleicht sonst so wichtig sind, meine Ehe, das ist das, was mich mein ganzes Leben lang begleiten wird, meine Frau. Und das, denke ich, das lohnt sich, da rein zu investieren. Aber da muss man eine Perspektive für entwickeln.
Und jetzt ist so die Frage, ja, wo investiere ich denn hinein oder wo fange ich denn auch meine Investition an? Weil ich schaue mich ja dann auch immer erst einmal um, wenn es um Entscheidungen geht, gerade Männer lieben es besonders, sich gut zu informieren. Wie tue ich mich denn da heran, pirschen auch gerade als Mann? Ich möchte die Frage auch gleich an Sie weitergeben, Herr Mayer, dass ich sage, ja, ich muss investieren in meine Beziehung. Meine Frau, die scheint irgendwie immer unzufrieden zu sein, erwartet vielleicht auch Dinge von mir, die ich nicht erfüllen kann. Und ihr einfach den Rücken zu drehen, das funktioniert auch nicht. So, und jetzt?
Ja, ich denke, zum einen ist es natürlich immer gut, auch als Mann gute Freunde zu haben. Und auch da, man spricht ja über den Bereich seiner Ehe eigentlich sehr, sehr selten als Mann. Also über alle möglichen Themen, aber über meine eigene Beziehung. Und ich denke, so eine gute Freundschaft sollte auch solch eine Tiefe haben, dass ich auch über die Probleme natürlich in Absprache mit meiner Frau, mit meinem besten Freund reden kann, dass ich wirklich einen guten Ratgeber habe. Aber Ratgeber muss man natürlich auch finden. Und wir Männer sind ja manchmal eigentlich, uns entspricht ja mehr, dass wir planen und strukturieren. Und es sind so Dinge, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Romantik planen. Das kann man auch als Mann. Beispielsweise, ich bin jetzt nicht so, glaube ich, der ganz große Romantiker, aber ich weiß, dass es meiner Frau sehr, sehr gut tut, wenn ich ab und zu eine romantische Atmosphäre schaffe. Und so mache ich es zum Beispiel, dass ich in meinen Kalender ganz bewusst eintrage, wann habe ich eigentlich das letzte Mal meiner Frau Blumen geschenkt. Und es gibt ja immer so Dinge, wo man das immer macht zum Hochzeitstag oder zum Geburtstag, aber die Dinge so zwischendurch. Und es sind nur manchmal ganz kleine Dinge, es braucht nicht viel. Und dann gibt es, dann hat man diesen Impuls, Mensch, es wäre mal an der Zeit, vielleicht einen Strauß Blumen mitzubringen. Und es gibt so viele Gründe, das nicht zu tun. Ja, die S-Bahn kommt gleich, ich habe noch einen anderen Termin, ja, das habe nicht genügend Geld dabei oder wie auch immer. Aber diesen Impulsen nachzugehen und das einfach zu tun. Aber das kann man planen. Genauso auch Auszeiten, dass man einfach sagt, ja, wir planen uns einmal in der Woche oder wenn es nicht geht, alle 14 Tage ein Kinoabend oder eine Zeit zu zweit, die wir gemeinsam verbringen. Aber das gehört dann in meinen Kalender, weil wie alle anderen Termine auch, was nicht im Kalender steht, kommt meistens zu kurz. Deswegen denke ich, gehört Ehe und Ehearbeit auch in den Kalender des Mannes.
Etwas, was der Mann sicherlich auch kennt, das ist so das Gefühl, dass die Frau sich seine Zeit wünscht, aus irgendwelchen Gründen die Aufmerksamkeit, aber sich vielleicht gerade Männer dann schwer tun und sagen, ja, aber es geht ja nicht mehr. Ich gehe ja schon arbeiten. Ich repariere doch auch sofort den Toaster, wenn er kaputt ist. Und mehr Zeit habe ich nun mal nicht. Aber es scheint manchmal uns Frauen nicht genug zu sein. Oder wenn Zeit verbracht wird, die auch qualitativ zu nutzen. Was sagen Sie über die Qualität der gemeinsamen Zeit zu zweit?
Ja, ich möchte vielleicht noch ganz kurz zu dem sagen, was wir vorher gesagt haben, weil das auch ein ganz interessanter Aspekt ist, weil wir genau das erlebt haben in unserer Ehe. Ich habe also im Haushalt schon immer mitgeholfen und wenn es dann mal gekriselt hat, dann habe ich genau das zu meiner Frau gesagt, ich mache doch schon alles, ich putze doch, ich helfe dir beim Haushalt, ich gehe ja einkaufen, was willst du noch mehr? Aber herauszufinden, erstmal hinzuhorchen, ja, welche Bedürfnisse hat denn meine Frau? Also nicht das, was ich denke, sondern die Bedürfnisse meiner Frau zu erfahren, um dann auf sie einzugehen. Und Zeit ist ein ganz wichtiges Bedürfnis, einfach nur da sein. Und das fordert am Anfang, wenn man sich vielleicht schon ein bisschen verloren hat, etwas heraus, ein Selbst, weil, ja, das kann auch erstmal still werden, so eine Zeit. Also man muss dann wieder anfangen, miteinander zu reden. Und zwar nicht nur auf Ebene, ja, was hast du heute erlebt oder ein Informationsaustausch, sondern etwas tiefer zu gehen. Und das fordert unsere Männer heraus, so Fragen, wie geht's dir denn eigentlich? Ja, wie geht's dir in unserer Beziehung? Gibt's irgendetwas, was dir fehlt? Also wirklich mal auch hineinzuhorchen in uns und das dann lernen und das mitzuteilen, das ist also, was so Gefühle betrifft, manchmal nicht so einfach für uns. Aber ich habe gelernt, dass das wichtig ist für meine Frau. Und weil ich weiß, dass das wichtig ist für meine Frau, ist das für mich auch wichtig. Und wie man so etwas lernen kann, da gibt es auch wunderbare Werkzeugkoffer. Ja, wenn man so Gesprächsthemen sucht, wenn man erstmal gemeinsam in die Zeitung schaut und sich über bestimmte Themen unterhält, wie denkst du denn darüber, was ist deine Meinung, wie auch immer.
Würden Sie auch sagen, auch die Ehearbeit, das Arbeiten an meiner eigenen Ehe und dass Sie ja jetzt seit 11 Jahren auch schon in der Ehearbeit tätig sind, Paare beraten, dass Ihnen das in Ihrer Tätigkeit als Polizeibeamter, also Sie sind beim Bayerischen Landeskriminalamt, dass Ihnen das auch geholfen hat, also über Ihre Persönlichkeit, dass sie greift ist?
Ich glaube grundsätzlich ja. Wobei über die Themen, die wir sprechen, jetzt war ehebezogen, auch allgemeine Themen sind. Ich war auch einige Zeit in der Ausbildung der Bayerischen Polizei tätig als Fachlehrer und gerade für den Bereich Kommunikation, Konfliktbewältigung. Weil auch Polizisten sind in Situationen, wo es wichtig ist, gut zu kommunizieren und Konflikte gut zu lösen. Das heißt, vieles, was dort in diesen Bereichen anwendbar ist, ist genauso in der Ehe anwendbar. Also immer, wenn Menschen zusammen sind, in ihrer Unterschiedlichkeit, entstehen Konflikte. Und auch immer wieder verschiedene Ebenen der Kommunikation. Und wenn man das lernt, dann profitiert man grundsätzlich, denke ich, für sein Leben. Und vielleicht noch eine Ergänzung. Ein guter Nebeneffekt ist das, wenn ich weiß, ich investiere in meine Ehe, dann profitiere ich als Mann mit am meisten davon. Also das hat einen guten Nebeneffekt für Männer auch, weil ich weiß, wenn ich eine Frau habe, ja, auf deren Bedürfnis ich eingehe, die gibt mir auch wieder etwas zurück. Und eine gute Beziehung ist einfach das, was einem auch ja Lebenselixier ist letztendlich.
Genau, Lebensbrunnen, das Wort hatte ich jetzt auf den Lippen. Ja, Partnerschaft leben durch die Phasen des Lebens, darüber sprechen wir heute in der Talk- und Musiksendung für München aus dem Münchner Radio Horeb Studio. Mein Name ist Sabine Böhler und ich bin im Gespräch mit Wolfgang und Anita Meyer. In 2 Wochen, liebe Hörerinnen und Hörer, da ist Valentinstag und genau heute in einer Woche, da beginnt die Marriage Week. Das ist eine Woche für Ehepaare und Verliebte und sie hat viele Angebote, diese Themenwoche, die Partnerschaft wieder neu aufleben lassen können, die sozusagen auch neuer Antrieb und neues Lebenselixier auch wieder sein können. Jetzt gleich, Herr und Frau Meyer, wollen wir noch darüber sprechen, über die verschiedenen Phasen, welche das sind und wie diese Phasen auch gut gemeistert werden können. Also bleiben Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Gleich geht's weiter hier mit der Talk- und Musiksendung für München. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott. Heute sprechen wir über die Liebe, heute sprechen wir über Partnerschaft. Und meine heutigen Gäste sagen, ja, unsere Partnerschaft, die ist durch verschiedene Phasen gegangen und Phasen, die auch das Leben einfach mit sich bringt. Meine Gäste sind Eltern von 4 Kindern im Alter von 17 und 25 Jahren, das heißt, sie haben dann auch sozusagen dann auch schon silbernes Ehejubiläum bald oder hatten es sogar schon gefeiert. Ja, und wer kann einem am besten etwas über Ehe und Partnerschaft erzählen als Paare, die es geschafft haben, schon mehrere Jahrzehnte in einer zufriedenen Partnerschaft zu überstehen? Aber zufrieden war es ja nicht immer bei Ihnen. Sie sind selbst zur Ehearbeit und zur Paararbeit gekommen, weil Ihre Beziehung durch eine Krise hindurchgegangen ist. Welche Phasen, wenn Sie jetzt zurückblicken, sind es, die für Paare am schwierigsten einfach sind, zu überwinden und zu durchstehen? Klar, wir sind uns einig, es sind Konfliktsituationen, aber was sind so die typischen Konfliktsituationen, die oft Beziehungen dann doch zum Zerbrechen bringt?
Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Unterschiedlichkeit. Also meine Frau ist ja deswegen für mich so interessant gewesen, weil sie so ganz anders ist als ich. Also ich bin mehr derjenige, der sehr ruhig ist, der auch ja, sich ein bisschen mehr im Hintergrund hält. Und als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich eine Frau kennengelernt, die einfach sehr spritzig ist, sehr viel Esprit hat, die auch gerne das Wort ergreift, die so mitten im Leben steht. Und das war für mich total interessant. Und ja, dann, nachdem wir geheiratet haben, ist gerade diese Unterschiedlichkeit, die vorher so reizvoll war, plötzlich zu einem Problem für mich geworden. Das waren dann plötzlich Dinge, die mich gestört haben. Weil ich habe dann oft gedacht, wenn wir dann in so mit Freunden zusammengesessen haben, Mensch, kann meine Frau denn nicht einmal den Mund halten? Muss sie denn überall ihren Senf dazugeben? Und meine Frau hat mich dann manchmal so ein bisschen so angestoßen, hat gesagt, nun sag doch auch mal was. Und das sind so Dinge, also da stehen wir Männer nicht so unbedingt drauf, wenn wir spüren, also die Frau drückt so ein bisschen. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich noch mehr mich zurückgezogen habe und habe dann einfach, wir haben, glaube ich, beide sehr viel Energie in den ersten 8 Ehejahren darauf verwendet, uns zu verändern. Und das war eine ganz schwierige Zeit, weil jemanden zu verändern, das ist ein Ding eigentlich, was man nicht tun sollte. Das ist schon mal der erste Punkt. Und zweite, was ja auch eigentlich nicht möglich ist. Wir haben dann irgendwann vor den Scherben unserer Ehe gestanden, haben gesagt, so kann es nicht mehr weitergehen. Was soll jetzt passieren? Und Ja, letztendlich war es auch ein Gebet an Gott für uns. Wir haben gesagt, okay, wir haben diesen Bund vor dir geschlossen, wir sind am Ende, wir wissen nicht mehr weiter. Und ich bin ja schon darauf eingegangen, jetzt im Rahmen unserer Sendung, dass wir dann Hilfe gesucht haben. Wir haben Hilfe gefunden, wir haben die ersten Eheseminare besucht und da sind uns einfach ein paar Dinge aufgegangen, die uns total geholfen haben. Und ein Punkt war dieses Leben in Vielfalt, in versöhnter Vielfalt. Also, dass ich einmal erkennen konnte, meine Frau ist einzigartig und in ihrer Unterschiedlichkeit eine wunderbare Ergänzung zu mir. Aber ich habe natürlich, wenn ich auf meine Frau schaue, auch Dinge, die bei mir unterentwickelt sind. Nämlich, dass sie etwas mehr aus mir herauskommen soll. Und wir haben dann gelernt, die ganze Energie nicht auf das gegenseitige Verändern zu legen, sondern nach dem Motto, ich verändere mich. Ich lasse mich herausfordern in den Dingen, wo ich merke, ja, da habe ich meine Schwächen. Und das war für uns ein Schlüssel. Ja, auch dieses Versprechen irgendwo, ich bin bereit, in unsere Ehe zu investieren und zu wachsen. Ich bin bereit, an mir zu arbeiten.
Und dann sozusagen auch auf die Anforderungen der einzelnen Lebensphasen und die Phasen, durch die dann die Ehe geht, auch dann somit zu antworten. Wie war das bei Ihnen, Frau Meier?
Ja, also Sie haben ja nach den Phasen gefragt. Und oftmals die erste Herausforderung, nachdem, wenn man feststellt, dass man so unterschiedlich ist, ist tatsächlich, wenn Kinder kommen. Und das machen sich viele Paare gar nicht bewusst, was das bedeutet. Also da kommt dieses kleine Würmchen und nimmt wirklich allen Raum. Und will 24 Stunden auch bemuttert und bevatert sein. Und das ist eine große Herausforderung für Eltern. Und oftmals im christlichen Bereich ist es ja so, dass die Kinder auch häufig sehr schnell hintereinander kommen. Und dann steht man da mit sehr vielen kleinen Kindern und hat einfach keine Zeit zu zweit mehr. Und das sind da, das ist so die erste Phase, wo es wirklich kritisch wird. Und auch wo eine Frau vielleicht mehr das Mutti als Ehefrau ist. Also unser Appell eigentlich für junge Ehepaare ist dann immer, verliert euch nicht aus den Augen, weil Kinderphase ist nur eine Phase und versucht wirklich auch in diesen Umbruchssituationen aneinander dran zu bleiben. Und eine Sache, die wir dann irgendwann gelernt haben, ist jeden Tag, wenn mein Mann nach Hause kam, also in der Regel jeden Tag, natürlich haben wir es auch nicht eins zu eins immer umsetzen können, dass die ersten 20 Minuten, die erste halbe Stunde uns beiden gehört habt, dann haben wir einen Tee getrunken und miteinander gesprochen. Und die Kinder, also die waren wirklich noch klein, also wir haben ja auch drei sehr dicht hintereinander gekriegt, die kapieren das, dass das jetzt die Zeit ist für Mama und Papa. Das ist zum Beispiel mal so eine Phase.
Also Qualität ist auch wichtig, dann im Gespräch Zeit zu zweit. Und kleinen Kindern kann man auch schon sagen, Mama und Papa wollen jetzt einfach mal alleine sein. Und die Kinder ermutigen, sich alleine zu beschäftigen. Herr Meier, wie haben Sie diese Zeit zu zweit empfunden? Haben Sie sich darauf gefreut, wenn Sie nach Hause kamen?
Für mich war es auch ganz wichtig, weil Sie können sich vorstellen, wenn man als Mann dann aus der Arbeit kommt und man kommt dann nach Hause und die Kinder sofort, hallo Papa, und wollen die ganze Aufmerksamkeit. Ich bin S-Bahn-Fahrer, das hilft mir manchmal zwischen Arbeit und dann Familie eine Phase zu finden, auch selbst mal zur Ruhe zu kommen. Aber diese Zeit dann erstmal so, jetzt ist erstmal 20 Minuten Austausch, Ruhe und dann widmen wir uns gemeinsam allen Herausforderungen, die jetzt anstehen für die Familie, das habe ich als sehr bereichernd und für mich auch sehr wohltuend empfunden. Und was wir auch von Anfang an, was für uns wichtig war, dass wir gesagt haben, wir wollen mindestens einmal im Jahr ein Wochenende wegfahren. Nur wir zwei, wo wir nur Ehepaar sind. Und natürlich gibt's da auch viele Hindernisse. Die Frage des Babysitters und kann man die Kinder ein Wochenende allein lassen? Aber da ermutigen wir immer wieder junge Ehepaare, nehmt euch diese Zeit, weil das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte noch eins sagen, jetzt aus der Perspektive des Mannes. Es ist ganz wichtig, aber auch ganz schwierig, die richtigen Prioritäten zu setzen. Ich tue mir da ein bisschen einfacher und habe es mir etwas einfacher getan als Beamter mit einer doch regelmäßigen Arbeitszeit. Aber ich weiß, dass Männer wie Frauen heute im Berufsalltag total im Stress sind und total herausgefordert. Aber dann auch immer wieder doch die Priorität zu setzen, meine Ehe, meine Kinder, meine Familie zuerst, das fordert einen immer wieder heraus. Auch da mal vielleicht dem Arbeitgeber Grenzen zu setzen und sagen, bis hierhin und weiter geht es einfach nicht, weil ich brauche noch persönliche Ressourcen für meine Frau. Das sage ich jetzt einfach so, aber es ist ganz, ganz schwierig. Und ich möchte auch sagen, diese Zeiten, gerade in der Kleinkindphase, bringen einen wirklich an den Rand auch der Kräfte. Und ich muss sagen, so zurückblickend, ich habe immer gedacht, also noch mehr Anstrengung geht eigentlich nicht. Aber man glaubt gar nicht, zu was man alles fähig ist. Also es ging dann doch immer mehr. Also es ist nicht so, dass man sagt, es ist alles ganz einfach. Aber wenn man sich das als Paar gemeinsam vornimmt und dann die richtige Prioritätensetzung hat, dann ist es wirklich ein Versuch wert, auch dort alle Kräfte hinein zu investieren.
Und es tut den Kindern ja auch gut. Also jede Investition in unsere Beziehung tut auch den Kindern gut. Die sehen das an uns. Die Phasen ändern sich ja dann und die große Herausforderung in diesen Veränderungen ist immer, aneinander dran zu bleiben, sagen wir. Also immer wieder sich dessen auch bewusst zu werden. So ein Alltag, da neigen wir Menschen ja dazu, das einfach laufen zu lassen. Und dann läuft es und läuft es und läuft es und irgendwann merken wir unterwegs, wir haben uns verloren. Also jetzt ist die Kleinkindphase war eine Geschichte, dann die nächste Phase war, wo ich mein Studium angefangen habe. Dann kam eine Phase, wo wir plötzlich beide Vollzeit berufstätig waren. Und jetzt sind wir in der Phase, wo unsere Kinder aus dem Haus gehen. Und jede Phase hat ihre eigenen Herausforderungen und es ist immer wichtig, dass wir aufeinander achten, dass wir schauen, wie können wir Zeit miteinander verbringen und auch viele Dinge, die vielleicht in der Kleinkindphase funktioniert haben, funktionieren jetzt nicht mehr. Also wir sind beide wirklich berufstätig so unterschiedlich eingespannt. Mein Mann ist viel zu Vorträgen unterwegs, ich bin zum Teil in Deutschland unterwegs und habe noch Lehrveranstaltungen und da in der Woche sich so Inseln zu schaffen oder wirklich auch zu sagen, so wir fahren jetzt mal ein Wochenende weg, das ist einfach ganz wichtig.
Ich erinnere mich noch gerne an unseren ersten gemeinsamen alleinigen Urlaub. Das war eine Herausforderung. Also nach mehr als 20 Jahren zum ersten Mal zu zweit ganz allein in Urlaub zu fahren. Und da war uns beiden schon recht mulmig. Wie wird das jetzt so? Also 14 Tage, ohne dass jemand irgendwo reinredet, wo wir einfach allein sind, wird es so sein, dass wir abends dann im Restaurant sitzen und uns anstarren und keiner hat mehr dem anderen etwas zu sagen. Und das war eine total positive Erfahrung. Das war einer mit unserer schönsten Urlaube. Ich glaube, da durften wir auch ein bisschen von dem profitieren, was wir da investiert haben über die Jahre. Aber das ist wirklich dieser Punkt, sich nicht aus dem Auge zu verlieren. Das fordert einen immer wieder heraus. Und vor allen Dingen auch, wenn sich einer bewegt, jetzt wie meine Frau, als sie das Studium begonnen hat, dann hat das natürlich, dann bringt das das Gefüge auseinander. Dann braucht man als Mann auch die Entscheidung, bewege ich mich jetzt mit? Ich kenne einige Ehepaare, wo der Mann sagt, klar, mach du dein Ding, solange wie das mich nicht beeinträchtigt, kannst du alles machen, was du willst. Aber ich denke, dass das eine sehr gefährliche Einstellung ist, sondern man muss mitgehen. Also ich habe dann versucht, zum Beispiel als meine Frau im Studium war, auch, ich bin dann erstmals auf Studentenpartys gegangen, das habe ich ja nie gekannt, aber einfach um an ihrem Leben, an ihrem neuen Leben teilzuhaben, ihre neuen Freunde kennenzulernen. Also auch da einfach an ihrem Leben dran zu bleiben, dass wir uns da nicht verlieren. Und auch das war für mich total bereichernd, möchte ich nicht missen, diese Studentenzeit.
Sie sind in der Paarberatung tätig, schon seit über 10 Jahren machen Sie das. Eine Phase, die jedes Paar kennt und diese Phase, die haben manche ein Leben lang, die ganz gesamte Partnerschaft hindurch schon, oder sie kommt in besonderen Stresssituationen. Das ist die Phase, wo man das Gefühl hat, wir können nicht mehr miteinander reden. Ein Wort gibt das andere. Wir sind beide nicht fähig, einander zuzuhören. Und wir kommen in unseren Gesprächen auf keinen Nenner. Wir streiten uns vielleicht schon darüber, wer jetzt den Müll rausbringt, wie wir den Einkauf organisieren, geschweige denn, kann ich überhaupt nicht mit meinem Partner darüber reden, ob nun Mann oder Frau, wie es mir nun wirklich geht auf der Arbeit. Dafür hat meine Frau, mein Mann, hat er gar kein Ohr. Oder wie es mir mit den Kindern geht oder mit meiner Arbeitslosigkeit, mit meiner Erkrankung, wie auch immer. Weil ständig so diese Streitwolke über einem Paar hängt. Und ich denke, diesen inneren Stress auszuhalten, das schaffen viele Paare nicht. Und dann ist nur noch ein Punkt, ein Weg vielleicht in eine neue Beziehung, dass sie sich zu einem anderen Frau oder Mann hingezogen fühlen? Da ist auf einmal jemand, der mir zuhört, der ist für mich da. Und ganz schnell werden auch die Liebesgefühle erweckt, dass man sich auch körperlich angezogen fühlt. Und da dann, sage ich mal, die Notbremse zu ziehen, zu erkennen. Jetzt möchte ich gerne mit Ihnen noch einen Moment über Streitkultur sprechen. Frau Meier.
Ja, da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Und das hat mein Mann ja auch schon ein paar Mal gesagt. In dem Moment ist wichtig, sich Hilfe zu holen. Und da gibt es so viele wunderbare Angebote, auch in den Landeskirchen, wo man zu Kommunikationsberatungen gehen kann. Das Fantastische ist, da kriegt man jemanden an die Seite gestellt und der hört nur zu, wie man miteinander spricht und greift in dem Moment ein, wenn es schwierig wird. Also sowas. Ich würde immer sagen, suchen Sie sich Hilfe. Es gibt wirklich viele gut ausgebildete Leute, die da bereit sind zu helfen. Streitkultur ist ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Streitkultur ist natürlich auch geprägt von unseren Hintergründen, von unseren Familien, wo wir herkommen. Bei mir daheim wurde geschrien, die Tür geschlagen und war Gewalt im Spiel. Und bei meinem Mann wird überhaupt nicht geredet. Da gibt es keine Probleme. Aber du darfst da gleich selber auch noch einen Satz dazu sagen. Und bei uns kam hinzu, dass für mich, auch wenn ich jetzt Streit habe, ist noch nicht alles zu Ende. Ich sehe das Glas immer halb voll. Das heißt, jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und dann kämpfen wir. Und mein lieber Schatz war halt da dann oft schon so, dass er eigentlich unsere Ehe schon am Ende gesehen hat. Und Streitkultur ist wirklich was ganz Wichtiges, sich auch dessen bewusst zu sein, wir streiten da und auch da sind wir sehr unterschiedlich. Zu lernen, wir müssen lernen, miteinander zu streiten. Und nochmal, Konflikte sind normal, Konflikte sind Wachstumsknoten.
Was sind denn vielleicht so, was Streitgespräche betrifft, ganz praktisch gesehen, so No-Gos, die, wo ich mir selber dann hinterher sage, hups, das hättest du jetzt aber nicht sagen sollen?
Also es kommt zum ersten Mal auf den Ton drauf an, denke ich. Das war für mich immer herausfordernd, so ruhig, wie ich eigentlich bin. Also wenn ich richtig zornig bin, also dann kann ich auch sehr laut werden und dann schlage ich auch schon mal eine Tür. Und meine Frau hat da eigentlich eine sehr gute Strategie entwickelt in solchen Situationen, dass sie gesagt hatte zu mir, wir können jetzt über dieses Problem nicht reden, wir vertagen das auf morgen, weil in dieser Atmosphäre ist keine Lösung des Problems möglich. Und das hat in mir gekocht. Ich habe gedacht, ich muss das jetzt sofort lösen und ich will das jetzt sofort lösen. Aber da hat sich meine Frau durchgesetzt und dann habe ich erfahren, es ist erstmal so wichtig, den Zorn zu bearbeiten und dann an die Probleme zu gehen. Und da sind natürlich so Dinge, die man dann auch erlernt, Du-Botschaften, du tust immer, du bist immer so. Das sind so Dinge, in Ich-Botschaften reden, ich habe den Eindruck, dass ich fühle, wenn du das zu mir sagst, dann fühle ich mich so. Das sind so ganz einfache Gesprächsregeln. Dann, wir sagen immer so scherzhaft, Gott hat uns nicht hat uns aus einem guten Grund zwei Ohren und nur einen Mund gegeben. Also es ist so wichtig, auch einfach mal, jemand hat eine Redezeit und der andere hört einfach nur zu. Und wirklich, dieses Zuhören ist ganz schwierig. Höre ich das, was mein Partner sagt oder das, was ich hören will? Und da gibt es gute Techniken, auch damit umzugehen. Aber es ist auch wichtig, Dinge ganz frühzeitig anzusprechen. Das war für mich die Herausforderung, weil, wie meine Frau schon sagte, in unserer Familie eigentlich so über Probleme nicht gesprochen wurde. Und mich haben dann Dinge gestört und dann irgendwann haben sie sich entladen in einem Zorn. Ich musste es also lernen, frühzeitig zu sagen, du, das stört mich. Oder das finde ich nicht gut. Also da wirklich auch aus mir herauszukommen. Das sind so Dinge, denke ich, Kleinigkeiten. Manchmal ist es gar nicht so das große Problem, was einen Konflikt verursacht. Manchmal sind es diese ganz kleinen Dinge, die sich dann anhäufen und dann eben zu einem Zornausbruch kommen oder zu einem handfesten Konflikt. Aber da gibt es gute Dinge der Prävention und dann auch in so einem Konflikt gut damit umzugehen.
Und Kann ich so etwas auch lernen oder bekomme Anstöße jetzt auch in der Marriage Week, die nächste Woche ja bundesweit beginnt? Und natürlich auch hier bei uns in München gibt es ein großes Angebot, weil wir möchten ja auch mit der heutigen Sendung Mut machen, die Beziehung anzupacken, wenn wir in einer Krise sind, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken, weil wir denken, nein, es bringt nichts mehr und resigniert vielleicht aus der Beziehung herausgehen, sondern dass wir uns mutig erinnern an die ersten Stunden unserer Liebe, an die große Liebe und sie wieder, dass sie weiterleben kann, die Beziehung zum Partner, auch gerade wenn Kinder da sind.
Das ist ein Anliegen von Marriage Week, hier ein niederschwelliges Angebot zu machen. Wenn ich jetzt auf das Programm zum Beispiel dieses Jahres schaue, gerade zu dem Thema, zu dem wir gesprochen haben, ist am Freitag, den 10.2. beim CVJM hier in München eine Veranstaltung zu dem Thema Streiten verbindet, will aber gelernt sein. Das ist genau das, wo solche Tipps dann weitergegeben werden.
Und wenn jetzt jemand sagt, hups, ich wohne ja gar nicht in München, ich wohne am anderen Ende der Republik, man braucht einfach nur ins Internet zu klicken auf www.marriageweek.de, Heiratswoche auf Deutsch, so würde ich es jetzt übersetzen. Man kann das googeln oder in einer anderen Suchmaschine finden und dann kommt man auch auf ähnliche Angebote in Städten, in Kleinstädten, wo man wohnt. Was sind so weitere Angebote vielleicht von der Marriage Week? Es sind ja, was man vielleicht auch noch sagen muss, vielleicht ganz kurz zur Initiative Marriage Week etwas und dass es ganz viele auch christliche Organisationen und Institutionen, Vereine, Gemeinschaften gibt, die sich auf ökumenischer Ebene für die Organisation der Marriage Week und das Angebot einsetzen.
Also gegründet wurde die Marriage Week 1996 in Großbritannien. Und es ist eine ganz nette Geschichte, die erzähle ich jetzt nur, weil der Begründer Richard Kane stand in einem Baucenter und sah sich so um, wie die Leute halt alle möglichen Sachen kauften, eben um ihr Haus zu verschönern, zu malern und sonst was. Und ihm kam diese Analogie in den Sinn. So, wir investieren so unglaublich viel, um unsere Häuser in Stand zu halten. Der Rasen wird mit der Nagelschere geschnitten oder sonstige Geschichten. Aber für unsere Ehen investieren wir nichts. Und so ist die Marriage Week in England entstanden und mittlerweile findet sie tatsächlich vom 7. bis 14. Februar in 11 Ländern statt. Also das ist auch ganz interessant, mal auf Marriage Week international zu schauen. Und die Idee dahinter ist eigentlich in erster Linie, dass wir das Fest der Ehe feiern wollen. Also der Fokus ist gar nicht so sehr darauf, dass wir über unsere Probleme reden. Also so viel, es gibt viele Veranstaltungen dafür, aber es geht darum, das Fest der Ehe zu feiern. Und dann ist uns als Marriage Week Verein auch ganz wichtig, die Ehe in der Gesellschaft, also für die Ehe in der Gesellschaft aufzustehen und zu sagen, das ist eine brillante Idee. Das ist ganz wichtig für unsere Gesellschaft. Das ist die kleinste Einheit eigentlich von Gesellschaft. Und da wollen wir was dafür tun, dass das funktioniert.
Und da gibt es eigentlich ganz kreative Angebote, also von Candlelight-Dinnern, einfach eine Zeit zu zweit.
Was ist denn das, ein Candlelight-Dinner?
Ein Candlelight-Dinner ist ein wunderbares Essen in einer wunderbaren Atmosphäre, wo man in der Regel dann zu zweit am Tisch sitzt, bei Kerzenschein, wo es eine gute Musik dazu gibt, einfach Romantik pur mit einem guten Essen. Und das ist eine klassische Zeit zu zweit. Manchmal vielleicht noch mit einer kurzen Themenanleitung, Gesprächsanleitung, also dass man auch als Paar Impulse bekommt, über die man sich unterhalten kann. Aber da steht einfach die wirklich romantische Zeit für das Ehepaar im Mittelpunkt.
Und die Tische stehen auch so, dass der Nachbartisch nicht hört, was ich meinem Mann zuflüstere.
Grundsätzlich sollte das so sein, aber es kommt natürlich manchmal auf die Gegebenheiten drauf an. Das ist immer ganz unterschiedlich, kommt auf die Örtlichkeit drauf an. Aber das ist beim klassischen Candlelight-Dinner, da ist man ganz für sich, wenn auch in einem großen Saal.
Candlelight heißt in dem Fall Kerzenschein.
Genau. Und es gibt natürlich auch eben Themenveranstaltungen zu den Themen, die wir eben gesprochen haben. Es gibt Ehepaar-Segnungsgottesdienste, wo man einfach sich als Ehepaar segnen lassen kann. Und wir versuchen auch über den kirchlichen Rahmen hinauszukommen und Partner in der Politik, in der Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft zu finden. Wenn Sie mal auf marriageweek.de schauen, da finden Sie viele Angebote, wo es zum Beispiel Schuhläden gibt, wo Ehepaare, wenn sie in dieser Woche dorthin kommen und ein paar Schuhe kaufen, dass man für die Anzahl der Ehejahre Rabatte bekommt. Oder Läden, wo man dann seine Trauringe aufpolieren lassen kann, vielleicht umsonst und solche Dinge. Also ganz spezielle Angebote für Ehepaare. Da ist sehr, sehr viel Kreativität im Raum und das macht sehr viel Spaß, sich auch mal inspirieren zu lassen, wenn man auf diese Seite geht, was es denn eigentlich als Möglichkeiten gibt, die Ehe zu feiern.
Das Schöne, finde ich, bei der Marriage Week ist tatsächlich, dass sich da jeder finden kann. Also sei es jetzt eben, wie Sie schon angesprochen haben, Ökumene. Also es ist wirklich so, dass die Landeskirchen, die Freikirchen, die Gemeinschaften, die Bewegungen, sich alle dort wirklich einfinden können für den Wert der Ehe feiern können, aber darüber hinaus eben auch aus Politik oder Wirtschaft. Und dass es eben einfach darum geht, für etwas zu sein. Wir sind nicht gegen irgendetwas, sondern wir wollen einfach nur sagen, Ehe ist was Lohnenswertes, ist wirklich was Gutes.
Und mir ist noch wichtig zu sagen auch, Marriage Week versteht sich als Teil eines Netzwerkes für Ehe. Und gerade wir wollen einfach Geschmack machen für Ehe, junge Ehepaare, überzeugen, einfach anspornen zu heiraten. Ehepaare, die verheiratet sind, stärken und ermutigen. Und wir wollen eben auch, dass auch andere Ehepaare die Erfahrung machen, wie wertvoll das ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und dann gibt es ja auch von der Kirche, zum Beispiel von der Erzdiözese München und Freising, vom Ehe- und Familiendienst, ein umfangreiches Angebot zu all den Themenstellungen, die wir schon angesprochen haben, wo man dann nochmal intensiver sich Zeit nehmen kann. Ein Wochenende, eine ganze Woche, wie auch immer. Und wir würden ganz gerne so eine kleine Treppe sein hin zu mehr. Das soll Marriage Week sein.
Eine Treppe hin zu mehr. Die Marriage Week, sie beginnt in genau einer Woche. Sie ist vom 7. Februar bis zum 14. Februar. Der Höhepunkt ist der Valentinstag, der Tag der Liebenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Wolfgang und Anita Meyer, für Ihre Offenheit, dass Sie uns auch so offen über Ihre Partnerschaft, über Ihre Beziehung erzählt haben. Wir wünschen Ihnen noch viele fruchtbare, auch schöne Jahre miteinander. Sie sind Eltern von 4 Kindern, 17 bis 25 Jahren und hoffentlich werden Sie auch bald irgendwann auch Großelternschaft erleben können und dass Ihre Kinder vielleicht auch das in ihren Beziehungen leben, was Sie sich vielleicht hart erarbeitet haben. Partnerschaft leben durch die Phasen des Lebens, das war unser Thema heute. Herzlichen Dank an meine Gäste.
Vielen Dank.
Das ist doch ein super eingespieltes Ehepaar, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Dank kommt parallel. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Sabine Böhler. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen Gottes reichen Segen auf Ihrem Lebensweg durch die Phasen auch Ihrer Ehejahre. Und wenn Sie vielleicht noch vor der Ehe stehen, dann wünsche ich Ihnen alles Gute zu Ihrem Beruf, Ihre Berufung zu finden und die richtige Ehepartnerin.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.